Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo zusammen, heute sprechen wir wieder bei Beyond Lifespan über einen wichtigen Punkt aus der Langlebigkeitsmedizin. Heute geht es um das Spurenelement Selen. Ein wichtiges Spurenelement, sogar lebenswichtig. Es kommt in pflanzlichen Lebensmitteln vor, allerdings ist es stark abhängig von der Bodenqualität, wie stark diese Pflanzen selenhaltig sind oder nicht. Und in Europa sind die Böden eher selenarm und daher müssen wir uns schon etwas auf tierische Lebensmittel wie Fleisch und Eier oder Fisch als Selenquelle verlassen, hier in unseren Breiten. Wofür braucht der Körper eigentlich Selen? Also freie Radikale, auch Oxidantien genannt, können damit sehr gut neutralisiert werden, also hat einen antioxidativen Effekt. Und die selenhaltigen Enzyme spielen auch eine Rolle im Schilddrüsenstoffwechsel, Schilddrüsenhormone sind also natürlich wichtig für den Stoffwechsel und für die Verarbeitung von Nahrung, für unsere Knochen und auch für unser Nervensystem. Und da ist eben Selen auch tragwertig involviert. Und Selen ist wichtig für ein gut funktionierendes Immunsystem. Und nicht zu vergessen auch für eine gute Spermienfunktion, also für die Fruchtbarkeit des Mannes. Ist, glaube ich, das einzige Spurenelement, das diesen Health Claim sogar von der EU zugestanden bekommen hat. Also Selen ist tatsächlich relevant für die Spermienproduktion auch und auch Funktion. Also wenn man Selenmangel hat, können wir jetzt schon aus den wichtigen Funktionen ein bisschen ableiten, was wird passieren. Das Immunsystem ist beeinträchtigt, die Muskelfunktion und die Spermienbildung sind gestört. Selenmangel durch geringe Zufuhr gibt es, aber das ist natürlich schon in speziellen Regionen, wo besonders wenig Selen in dem Boden ist, zum Beispiel in Höhenlagen Zentralafrikas und Asiens. In Europa besteht das Risiko für die Unterversorgung in der Regel nur, wenn man eine Krankheit hat, wo Selenverwertung gestört ist. Zum Beispiel chronische entzündliche Darmerkrankung, Mukoviszidose, Niereninsuffizienz und eben die daraus folgende Dialysepflichtigkeit. Die Referenzwerte für die Zufuhr von Selen sind nicht ganz banal, weil tatsächlich die Schätzwerte hier schwierig sind. Ja? Also, vor allem ändert sich das auch ganz stark mit dem Alter. Also je älter man ist, desto mehr Selen braucht man. Also 10 Mikrogramm pro Tag bei Säuglingen zum Beispiel, während 60 Mikrogramm bei 13- bis 15-Jährigen schon angesagt ist. Bei Schwangeren muss man noch einmal 15 Mikrogramm pro Tag dazu rechnen. Und bei erwachsenen Männern zum Beispiel wäre es eben um die 70, bei Schwangeren um die 75 Mikrogramm pro Tag. Also das ist ein bisschen schwierig, weil wir natürlich hier stark altersabhängig und geschlechtsabhängig und umstandsabhängig Grenzwerte haben. Und auch schwierig ist es, weil wir nicht genau wissen, wie viel Selen wir uns zuführen in unseren Breiten, weil da gibt es tatsächlich nur eine Schätzung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, weil die Selenzufuhr im Durchschnitt für unsere Region ist unbekannt. Geschätzt wird allerdings, dass die Selenzufuhr bei uns in Deutschland oder Österreich bei Kindern zwischen 17 Mikrogramm pro Tag und 36 Mikrogramm pro Tag liegt, wenn wir uns normal ernähren, und bei den Erwachsenen zwischen 31 und 66 Mikrogramm pro Tag. Das ist also normalerweise an der Untergrenze dessen, was man so braucht. Also eine gewisse leichte Mangelsituation ist trotzdem eigentlich allgegenwärtig. Und die tierischen Lebensmittel, habe ich schon erwähnt, sind da natürlich wichtige Quellen. Bei Veganern oder Vegetariern muss man dann wirklich aufpassen. Die sind schneller mal in der Selenunterversorgung drinnen. Und da haben wir auch ein Beispiel mit selenhaltigen Lebensmitteln, das wir vielleicht auch in den Shownotes für euch zur Verfügung stellen können, wo man eben sieht, dass eben Dinge wie Paranüsse sehr, sehr viel Selen enthalten. Aber Paranüsse sind auch nicht ganz ohne, weil Die Paranuss speichert zwar sehr gut Selen, aber eben auch radioaktives Radium. Und daher ist eine Paranuss auch potenziell ungesund. Also man sollte nicht mehr als 2 Paranüsse pro Tag konsumieren aus diesem Grund. Also die Paranuss bitte daher nur als Erwachsene und mit Vorbehalt genießen und nicht übertreiben. Aber auch Kohl, Brokkoli, Weißkohl zum Beispiel oder Zwiebelgemüse wie Knoblauch oder Pilze, auch Spargel, Hülsenfrüchte und Linsen haben einen hohen Selengehalt. Also man muss nicht unbedingt tierische Produkte zu sich nehmen, aber wie gesagt, da ist auch sehr viel Selen enthalten. Die Tabelle könnt ihr euch ja, wenn es euch interessiert, einmal durchschauen. Wir haben schon gesagt, in Europa sind die Böden weniger selenhaltig als zum Beispiel in den USA und deswegen ist zum Beispiel Getreide aus den USA auch ganz gut selenhaltig, währenddessen das europäische eher nicht so wirklich. Und bei Tierfutter ist es ähnlich. Das ist aber hier in Europa erlaubt, das mit Selen anzureichern aus dem Grund. Und deswegen können tierische Lebensmittel eben auch Fleisch und Fisch, Ei etc. können dann ganz gut mit Selen versorgt sein, auch wenn das Tierfutter schon ein bisschen mehr Selen enthält als normal. Ich möchte noch ein bisschen mit euch über Selen und die Schilddrüse reden. Da hat es ja ganz gute Presse hin und wieder gehabt, das Selen, vor allem eben bei Hashimoto-Thyreoiditis, das ist eine entzündliche Erkrankung der Schilddrüse, des Schilddrüsengewebes, das wird da mit Lymphozyten, also mit weißen Blutkörperchen infiltriert. Es ist keine Autoimmunerkrankung, manche haben das auch schon so beschrieben, weil es auch Autoantikörper im Spiel gibt, aber tatsächlich ist es keine Autoimmunerkrankung und zerstörend wirkt eben hier diese invasive Lymphozytenpopulation, die die Gewebestruktur zerstört und auf lange Sicht dann eine Hypothyreose, also eine Unterfunktion der Schilddrüse hervorruft. Diese muss dann natürlich mit Schilddrüsenhormonen therapiert werden. Der Verlauf der Hashimoto-Thyreoiditis ist sehr individuell. Und was kann man jetzt mit Selen erreichen? Selen wird in der Schilddrüse aufgenommen und angereichert, so wie Jod. Das habt ihr vielleicht schon einmal gehört. Und ist für die Biosynthese der Schilddrüsenhormone auch wichtig, genau wie Jod das auch ist. Also Jod und Selen haben hier eine kooperative Rolle und wenn man natürlich unzureichend Selen jetzt hier zur Verfügung hätte, wäre das natürlich nicht günstig. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Land wie Finnland anschauen mit notorisch niedrigen Selenkonzentrationen, dann muss man sagen, hat hier die Mineraldüngeroffensive in den 80er Jahren, die systematisch Selen in Dünger gesteigert hat, schon zu einem Benefit für die Bevölkerung geführt und es gibt viele positive Gesundheitseffekte in den letzten Dekaden in Finnland, die eben zum Teil auf Selen zurückgeführt werden, aber leider gibt es natürlich bei so einer groß angelegten Offensive landesweit keine Kontrollgruppe. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, wie es den Finnen ergangen wäre, hätten sie keine Selen-Offensive gestartet. Also jetzt noch einmal zur Frage ganz konkret, sollen wir Selen substituieren, um die Schilddrüse zu unterstützen, ja oder nein? Kontrovers diskutiert und die Cochrane Foundation, die gern solche sehr fundamentalen und umfassenden Meta-Analysen durchführt und publiziert, sagt hier nein. Das Ergebnis dieser Studien genügt nicht als Evidenz, um den Einsatz von Selen bei der Behandlung von Hashimoto-Thyreoiditis zu unterstützen. Zitat. Also ist eine umstrittene Geschichte, wenn man die Schilddrüse hier isoliert betrachtet, aber wie gesagt, auch im Immunsystem ist es von Bedeutung für die Immunabwehr. Es kann sich auf Entzündungen auswirken und man hat in Studien gesehen, dass es Interleukin 6 und CRP reduziert, also 2 ganz wichtige Entzündungsmarker. Bei Erkältungen könnte es eventuell auch helfen, aber da ist die Studienlage tatsächlich noch sehr diffus, würde ich mal sagen. Kann zu viel Selen allerdings schaden? Ja, ich meine, bei fast jedem Stoff ist es der Fall, dass zu viel schädlich sein kann. Wenn man dauerhaft Selen als Nährstoffpräparat überdosiert, kann es zur sogenannten Selenose kommen. Also das ist ein Krankheitsbild bei Selenüberdosierung. Neurologische Störungen, Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Übelkeit und Durchfall können die Folge sein. Also daher aufpassen mit einer Überdosierung, aber wie gesagt, die ist sehr selten, das kommt kaum vor. Man kann eine Zufuhrmenge von 300 Mikrogramm pro Tag gut tolerieren und die meisten Nahrungsergänzungsmittel enthalten maximal 200 Mikrogramm pro Tag. Das heißt, wenn man das vorschriftsmäßig einnimmt und nicht übertreibt, dann kann eigentlich nichts passieren. Bei Kindern und Jugendlichen schaut es wieder anders aus. Hier natürlich dementsprechend weniger tolerierbar, 60 bis 250 Mikrogramm pro Tag Maximum bei Kindern. Also hier ist durchaus ein normales Selenpräparat vielleicht schon zu viel. Also einem Jugendlichen würde ich das nicht empfehlen. Also es ist Selen in der Zusammenfassung ein wichtiges Spurenelement. Es ist ein bisschen gehypt. Wir haben immer wieder Anfragen auch zum Thema Selen hier und daher wichtige Take-Home-Message. Es ist im Boden nicht viel Selen drinnen bei uns in Europa, wo wir leben. Daher kann es schon sinnvoll sein, eine gewisse Supplementierung zu machen. Man kann auch einfach die Ernährung ein bisschen optimieren. Paranüsse haben die meiste Selengehalt, aber Vorsicht, auch radioaktiv tatsächlich ein wenig überkonzentriert in diese Paranuss. Und bei Schilddrüsenerkrankungen könnte eventuell Selen gemeinsam mit Jod und so weiter hilfreich sein für die Bildung von Schilddrüsenhormonen. Also es hat durchaus seine Benefits und ist ein spannender Wirkstoff, den man sich gerne mal anschauen kann. Ist nicht für jeden jetzt essentiell notwendig, aber für den einen oder anderen wahrscheinlich ein gutes Nahrungsergänzungsmittel, wenn man die dementsprechenden Symptome oder Probleme hat. Ich danke euch für das Zuhören heute, für diese Folge über Selen und freue mich schon auf das nächste Thema mit euch. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, dann bitte diese einsenden unter podcast@beyondlifespan.de. Wir freuen uns über alle eure Rückmeldungen und bemühen uns natürlich, diese dann zeitnah zu beantworten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.